Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen und ich freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute am Karfreitag Gottesdienst zu feiern. Kein Tag ist wie ein anderer und jeder Tag ist immer irgendwie anders. Und in manchen Zeiten da ist es dann so, dass die Unterschiede besonders zu spüren sind. Und ich hoffe für dich, dass du in dieser herausfordernden Zeit zurechtkommst. Und ich hoffe, dass du für dich eine Lösung gefunden hast, die dir hilft, dein Leben jetzt in dieser Situation zu leben. Bei meiner letzten Videopredigt, da bin ich darauf eingegangen, dass du nicht darauf warten sollst, dass andere dich anrufen, sondern dass du dich auf den Weg machst, um andere anzurufen, um sie zu ermutigen. Wen kann ich ermutigen? Das war so beim letzten Mal meine Aufforderung, aber heute möchte ich dich dazu ermutigen, auch weil es ja sein kann, dass du einsam bist. Vielleicht bedrückt dich die Situation in der Familie so, dass da zwar Menschen sind, aber du kannst nicht mit ihnen über deine Gefühle oder über deine Emotionen oder deine Ängste oder Sorgen sprechen. Oder vielleicht fühlst du dich ja auch gerade so, weil du einsam bist, als wenn du in ein Loch hineingefallen bist und bist da unten in diesem Loch und du weißt gar nicht, wie du da alleine wieder herauskommen kannst. Dann möchte ich dich ermutigen, dass du diesmal nicht deshalb anrufst, um andere zu ermutigen, sondern in der Hoffnung, dass du da jemanden findest, der dich ermutigen kann und der bei deinem Problem hilft. Und manchmal hilft es ja auch schon, wenn man einfach mal jemanden hat, mit dem man reden kann. Warte nicht so lange, bis es zu spät ist. Letzte Woche haben die Medien leider berichten müssen, dass sich der hessische Finanzminister Thomas Schäfer mit 54 Jahren wohl das Leben genommen hat. Hessens Ministerpräsident Bouffier sagte zum Tod zu seinem Kollegen, Zitat, ich muss davon ausgehen, dass ihn diese Sorgen erdrückt haben. Gemeint sind wohl diese Sorgen. Können wir Politiker die Erwartungen der Bürger erfüllen, dass wir sie sicher durch diese Corona-Finanzkrise hindurchbringen? Thomas Schäfer war ein sehr anerkannter Finanzminister, auch über die Grenzen von Hessen hinweg. Aber jetzt fühlte er sich total überfordert. Und das Schlimme ist, keiner hat es gemerkt. Das ist sehr bitter. In erster Linie natürlich für ihn, aber auch für seine Frau und für die beiden Kinder und alle anderen Trauernden. Und deshalb meine Bitte an dich, auch und gerade, weil wir jetzt sehr isoliert leben müssen, warte nicht so lange, bis dich deine Sorgen zu sehr nach unten ziehen. Wende dich den Menschen zu, die dir helfen können. Denn genau das brauchen wir. Wir brauchen die Hilfe von anderen Menschen und wir brauchen die Hilfe Gottes, unsere Beziehung zu Gott. Wir brauchen beides. Wir brauchen den Blickkontakt zu Jesus, dem Sohn Gottes. Und genau darum wird es auch in meiner Predigt gehen. Mein Predigtthema ist ja schon die ganze Zeit hier zu lesen. Wenn sich unsere Blicke mit den Blicken Jesu kreuzen, dann. Darauf werde ich jetzt gleich in meiner Predigt eingehen. Doch bevor ich den Text lese, der zur Predigt hinführt, möchte ich schon jetzt ganz am Anfang einmal dazu ermutigen, dass ihr euch vielleicht auch schon während der Predigt darauf einstellen könnt. Und eigentlich habe ich ja diese Informationen auch schon weitergegeben, dass ihr eben nach der Predigt dann auch miteinander das Abendmahl feiert. Entweder als Familie oder als Ehepaar oder eben auch alleine. Ich werde am Ende meiner Predigt noch einmal darauf eingehen. Ich lese nun einen Bibeltext, der uns zur Predigt hinführt. Aus 2. Korinther 5, Abvers 14. 2. Korinther 5, Abvers 14. Hoffnung. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Denn wir sind davon überzeugt, weil Jesus Christus stellvertretend für alle Menschen starb, sind sie gewissermaßen alle gestorben. Und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die durch seinen Tod das Leben geschenkt bekamen, nicht länger für sich selbst leben. Ihr Leben soll jetzt Christus gehören, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wir beurteilen auch niemanden mehr nach äußeren Maßstäben. Selbst wenn wir Christus früher danach beurteilt haben, so gelten diese Maßstäbe jetzt nicht mehr. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Soweit der Predigttext. Wenn sich unsere Blicke mit den Blicken Jesu kreuzen, dann und nur dann können wir wirklich begreifen, was es heißt, dieser neue Mensch zu sein, der in diesem Bibeltext beschrieben wird. Lass uns mal darüber nachdenken, was diese Aussage bedeutet, auch im Hinblick, neuer Mensch zu sein, im Hinblick, dass sich unsere Blicke mit den Blicken Jesu kreuzen. Wenn sich Blicke kreuzen, was bedeutet diese Aussage, wenn sich Blicke kreuzen im positiven Sinn? Es gibt natürlich auch einen negativen Sinn, negative Beeinflussung durch Blicke, darauf gehe ich jetzt gar nicht ein, sondern ich möchte, dass wir jetzt mal darüber nachdenken, was bedeutet das im positiven Sinne? Wenn sich unsere Blicke kreuzen, dann reden wir nicht davon, dass wir einfach so aneinander vorbeischauen, sondern ganz im Gegenteil, wenn wir davon reden, dass sich die Blicke von Menschen kreuzen, dann schauen wir ganz genau hin. Und nicht nur das, sondern wenn sich unsere Blicke kreuzen, dann schauen wir sogar in die Augen des anderen. Dann wollen wir den anderen nicht nur sehen, sondern wir wollen, dass der andere sieht, dass ich ihn sehe. Dann wollen wir nicht nur, dass der andere uns sieht, sondern dann wollen wir, dass der andere sieht, dass ich es gesehen habe. Ja, ich habe es gesehen. Du siehst mich und ich sehe dich. Dann wollen wir dadurch zum Ausdruck bringen, du bist mir wichtig. Ich freue mich darüber, dass ich dir wichtig bin. Dann wollen wir dadurch zum Ausdruck bringen, dass ich dich besser kennenlernen will. Ich bin neugierig. Wer bist du? Ja. Dann wollen wir dadurch zum Ausdruck bringen, dass ich mich darüber freue, dass du mich siehst und auch dadurch zum Ausdruck bringen willst, dass du ein Interesse an mir hast und mich besser kennenlernen willst. Und wenn sich unsere Blicke unter dem Kreuz mit den Blicken Jesu kreuzen, dann wollen wir genau das zum Ausdruck bringen. Jesus, ich will, dass du mich siehst und mich erkennst, wer ich bin und mir hilfst, mein Leben zu leben. Und wir wollen natürlich darüber hinaus auch zum Ausdruck bringen, auch ich, Jesus, will dich immer besser kennenlernen, wer du bist und was du für mich getan hast und was das für mich bedeutet, was du für mich getan hast. Und wenn wir schauen, was da unterm Kreuz alles passiert ist, das kann ich jetzt in dieser einen Andacht, Kurzpredigt gar nicht alles nennen, was da alles passiert ist, dann können wir aber erkennen, wenn wir genau hinschauen, dass im Grunde genommen jeder die Möglichkeit hat, Jesus zu erkennen, wer er ist, was das für uns bedeutet. Ich lese mal aus Lukas 23, Abvers 39. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerten ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach, und du, fürchtest du dich nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es ja zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ein Verbrecher. Kurz vor seinem Tod. Er nutzt die letzte Chance und Jesus hört ihn. Und noch ein weiterer Text aus dem Markus-Evangelium. Eine Situation, was unterm Kreuz geschah. Markus 15, 39. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Der Hauptmann. Also, der Hauptmann, der dafür verantwortlich war, dass Jesus gekreuzigt wurde, hatte genau hingeschaut und war deshalb zu dieser Erkenntnis gekommen, Jesus ist Gottes Sohn. Wenn sich unsere Blicke mit den Blicken Jesu kreuzen, dann und wir dann genau hinschauen, dann können wir erkennen, was das bedeutet und was es für uns persönlich bedeutet, jetzt in dieser Situation, in der wir jetzt gerade sind. Und dann können wir auch noch was anderes Wichtiges lernen. Etwas lernen, was eben nicht nur an Karfreitag wichtig ist, sondern wichtig ist für unser ganzes Leben. Nämlich, nimm dir Zeit für die Begegnung mit Jesus. Zeit nehmen, das ist ja oftmals das Problem. Auch wenn man weiß, dass viele Menschen jetzt in die Kurzarbeit geschickt werden und diese Menschen dann mehr Zeit haben als sie, mehr Zeit haben, als ihnen lieb ist, so kenne ich persönlich mehr Menschen, die jetzt auf einmal mehr zu tun haben als sonst. So kenne ich mehr Menschen, deren ganzen Leben, auch das Arbeitsleben, alles ist auf einmal durcheinander gekommen und muss neu organisiert werden. Auf einmal muss man viel mehr leisten als sonst. Auf einmal muss man zusätzlich zur Arbeit auch noch sich und auch um die Kinder kümmern. Diejenigen, die krank sind, müssen ersetzt werden. Überhaupt sind die ganzen Abläufe alle irgendwie ganz anders als sonst, unkomplizierter und so weiter. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann stellen wir fest, wenn wir ganz ehrlich sind, egal ob Corona-Krise oder nicht, wir haben immer so viel zu tun, was uns den Blick für das Eigentliche und Entscheidende immer wieder nehmen will. Und deshalb heute meine Erinnerung an dich. Wenn sich unsere Blicke mit den Blicken Jesu kreuzen, dann schauen wir genau hin. Aber wir können nur dann genau hinschauen, wenn wir uns auch die Zeit nehmen, genau hinzuschauen. Dann können wir erkennen, was das wirklich bedeutet. Dass wir es nicht einfach nur so als eine Information hinnehmen, ja, Jesus starb für mich, sondern erkennen, was das wirklich bedeutet, für uns bedeutet. Dass sein Blut für mich vergossen ist. Also, finde eine Lösung für dein Zeitproblem, finde eine Möglichkeit für dein Leben, wo du Zeit und Ruhe hast, um Jesus besser kennenzulernen. Weit weg von den Herausforderungen des Alltags. Keiner, der dich stört, kein Telefon, das klingelt, nur du und dein Erlöser. Ein Ort, wo nur deine Blicke sich mit den Blicken Jesu kreuzen. Und auch wenn die Gemeinschaft mit vielen Gottesdienstbesuchern, wenn ich diese Gemeinschaft mit vielen Gottesdienstbesuchern wirklich sehr schätze, so möchte ich jetzt dennoch mal folgende herausfordernde Überlegung mit hinzufügen. Mache doch einmal aus diesem Isolationszwang etwas Positives. Ihr feiert jetzt in einem ganz kleinen Rahmen Gottesdienst. Und vielleicht bist du ja auch ganz allein. Das kann aber auch zum Vorteil werden oder dann ja ein Vorteil sein, weil sich keine Blicke mit den anderen Menschen kreuzen. Du musst nicht darauf schauen, ob sich deine Blicke jetzt mit anderen Blicken anderer Menschen kreuzen, denen du vielleicht irgendwie imponieren musst. Keine Blicke von Menschen, die dich irritieren. Haben wir vielleicht schon einmal alle beobachten müssen auf einmal. Wie gucken der jetzt oder die? Ne? Einen Ort, an dem du dich nicht vor anderen Menschen irgendwie beweisen musst. Aber auch einen Ort, an dem du dann auch selber keine Erwartungen an andere Menschen hast. Eben ein Ort, an dem du frei bist von allen anderen Blicken anderer Menschen. Eben ein Ort, an dem sich dann wirklich nur deine Blicke mit den Blicken des Auferstandenen kreuzen. Gottesdienst mit anderen Christen gemeinsam zu feiern, das haben die Christen schon immer getan. Und das wird im Neuen Testament hervorgehoben, dass wir genau das tun sollen, weil wir es brauchen. Es ist wichtig, in der Gemeinschaft mit anderen Christen gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Denn nur hier können wir voneinander lernen, uns gegenseitig korrigieren und uns gegenseitig ermutigen. Aber deine persönliche Begegnung mit Christus, nur Christus und du, hat ebenfalls eine, einen ganz großen Vorteil. Und ich wünsche dir, dass du es schaffst, aus dieser Not der Isolierung eine Tugend zu machen. Nicht um dich daran zu gewöhnen, nicht um es immer weiter so zu tun, sondern sich schon darauf zu freuen, dass wir wieder Gottesdienst gemeinsam feiern können. Aber jetzt können wir es nicht anders. Also mach aus dieser Not eine Tugend. Keine Menschen haben jetzt Erwartungen an dich. Und auch du hast keine Erwartungen an andere Menschen. Nur deine Blicke und die Blicke deines Erlösers. Und jetzt, wenn es denn so ist und das wirklich mal zulässt, ja, dann sei doch mal gespannt darauf, was Jesus, wie Jesus diese Einsamkeit oder dieses Feiern im kleinen Rahmen, was Jesus genau daraus machen kann. Ich möchte noch einmal Lukas 23 ab Vers 39 lesen und dann noch ein paar mehr Gedanken dazu zu sagen. Lukas 23 ab Vers 39. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach: Und du, fürchtest du dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen unsere Taten, was wir verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Beide Männer, beide Verbrecher haben auf Jesus gesehen und beide wurden von Jesus gesehen. Aber nur der eine hat Jesus als den Erlöser erkannt. Also, du kannst auf Jesus sehen und ihn dennoch nicht erkennen. Und solange du nicht mit offenen Augen und offenem Herzen ihm begegnest, wirst du ihn nicht wirklich erkennen. Jesus will dich in erster Linie von deiner Trennung von Gott befreien. Er will dich erlösen. Er ist der Erlöser. Er will dich freikaufen von deinem ewigen Verlorensein und dich erlösen zu einem ewig Gerettetsein. Jesus will dich in die ewige Nähe zu Gott hinführen. Und wir brauchen ihm nur zu bitten, so wie dieser Verbrecher, nur zu bitten: Jesus, erlöse mich von meinen Sünden. Und Jesus wird dich dann befreien von deiner Sünde, um dir ein neues Leben zu schenken. Ein Leben mit diesem ewigen Gott, ein Leben für die Ewigkeit, das schon jetzt beginnt, bis in alle Ewigkeit. Und das möchte ich jetzt noch ein bisschen näher beschreiben. Jesus will uns aber eben, in Anführungszeichen, nicht nur ewiges Leben schenken. Er ist nicht nur der Erlöser, dass er uns befreit von unserer Schuld, dass wir in die Ewigkeit zu Gott gehen können. Jesus will noch mehr. Jesus will dir schon hier auf der Erde ein Leben in seiner Freiheit ermöglichen. Jesus will dir schon hier auf der Erde ein Leben in seiner Freiheit ermöglichen. Was bedeutet das? Jesus will dich durch die Kraft seines Geistes befreien. Jesus will dich durch die Kraft seines Geistes befreien von deinen Zwängen, deinem Neid, deiner ständigen Unzufriedenheit, deinem ständigen und unnötigen Sorgen, deinem Zweifel, deiner Traurigkeit und so weiter und so weiter. Mache deine Augen weit auf und dein Herz auch, damit du erkennen kannst, dass Jesus der Erlöser ist, auch von deinen Sorgen, Zwängen, Nöten, Unzufriedenheit, deinem Zweifel und deiner Traurigkeit. Wenn sich die Blicke der Menschen mit Jesu Blicken aufrichtig und ehrlich treffen, begegnen, so richtig, ja, dass es nicht mehr geht, dann können wir erkennen: Jesus ist mein Befreier, mein Erlöser. Er schenkt mir ewiges Leben und hilft mir auch schon hier auf der Erde, ein Leben zu leben in seiner Freiheit. Wenn Jesus uns vom Kreuz ansieht, dann sieht er uns nicht nur so von oben herab an, sondern er sieht uns als jemanden an, der hilfsbedürftig ist, um uns dann zu helfen und sagen: Sieh her, das habe ich für dich getan, um dich zu erlösen und um dich zu befreien. Wenn deine Blicke die Blicke des Auferstandenen unterm Kreuz kreuzen, dann wird er dir dort deutlich machen, dein Leben hat einen Sinn. Egal in welcher Situation du gerade bist, dein Leben hat einen Sinn. Durch den, der für dich gestorben und auferstanden ist. Wenn Jesus uns vom Kreuz ansieht, dann sieht er diejenigen an, die die Vergebung nötig haben, um seinen Blick, und sein Blick verrät uns, dass er uns vergeben will. Wenn Jesus uns vom Kreuz ansieht, dann sieht er diejenigen an, die die Vergebung so nötig haben, und sein Blick verrät uns, dass er uns vergeben will. Ich komme zum Schluss. Die Frage, die sich im Grunde jeder von uns immer wieder stellen sollte, lautet: Wie schauen wir zurück? Wie schaue ich zurück? Wenn du auf Jesus siehst, wie er am Kreuz für dich gelitten hat, dann kann uns das einfach nicht kalt lassen, sondern wir werden uns von ihm verändern lassen. Denn auch und gerade der Blick des Gekreuzigten, der verändert uns doch. Der will uns verändern, und wenn wir genau hinschauen, dann wird uns dieser Blickkontakt auch verändern. Und wir werden uns verändern lassen. Und außerdem brauchen wir auch gerade diesen Blick zum Gekreuzigten für unsere wahre Gotteserkenntnis. Denn wenn wir auf Jesus, den Gekreuzigten, schauen, dann erkennen wir, dass uns niemals nichts und keine andere Person so geliebt hat wie er. Niemals hat uns irgendeine andere Person totaler und radikaler geliebt als dieser Sohn Gottes. Gottes Erkenntnis bedeutet in diesem Fall: Ich bin stark durch den, der mich liebt. Jesus konnte alle bösen Angriffe abwenden, weil er wusste, dass er und sein Vater eine gelebte Liebeseinheit sind. Und genau das können wir von Jesus lernen. Je mehr wir begriffen haben, wie sehr Jesus uns liebt und dass er all das nur aus Liebe zu uns getan hat, desto stärker werden wir werden. Desto treuer werden wir ihm nachfolgen können und tun, was er von uns will. Dann wird das keine Last für uns werden, sondern wir tun es gerne. Wir sind stark durch den, der uns liebt. Du kannst in all deine Lügen über dich selbst, und das ist ja oftmals das Problem, dass wir uns auch selber belügen, du kannst aus all deinen Lügen über dich selbst, die uns nach unten ziehen, du kannst diesen Lügen ein Ende machen, indem du deinen Blick immer wieder auf den richtest, der für dich bereit war zu leiden. Ich bin stark durch den, der mich liebt. Sieh auf ihn, suche seine Nähe, versuche zu erkennen, was Jesus gerade für dich auch getan hat, dort am Kreuz. Wenn du das wirklich erkannt hast, dann wirst du merken, wie gut dir das tut. Wenn sich deine Blicke mit den Blicken des Gekreuzigten unterm Kreuz treffen, dann wirst du auch diese wunderbare Befreiung wirklich leben und erleben. Eine Befreiung, wie sie zum Beispiel in 1. Johannes 1, Vers 9 steht: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir unsere Sünden vor Gott bekennen, dann wird er uns vergeben. Und er wird uns dann auch die Kraft geben, um das, was wir vor Menschen in Ordnung bringen müssen, dass wir das auch schaffen, in Ordnung zu bringen, was wir in Ordnung bringen müssen. Wenn sich unsere Blicke mit den Blicken Jesu kreuzen, dann sehe ich auf den Sohn Gottes, und der Sohn Gottes sieht zu mir. Er sieht mich an und ich sehe ihn an. Und dann erkennen wir, dass es eben nicht nur ein Sehen ist, sondern ein gegenseitiges Erkennen. Für uns Menschen bedeutet das, dass wir in der Gotteserkenntnis wachsen. Für uns Menschen bedeutet das, dass wir erkennen: Ich bin stark durch den, der mich liebt. Amen. Bevor ich gleich noch so ein paar Gedanken weitergebe zur Abendmahlfeier, möchte ich noch beten. Allmächtiger Gott und Vater im Himmel, ja, wir suchen immer wieder aufs Neue deine Gegenwart im Gespräch mit dir. Ja, wir suchen und finden unsere Nähe bei dir, weil wir mit dir reden, weil wir uns aufmachen, um Gemeinschaft zu suchen und zu finden, weil wir uns Zeit nehmen, um mit dir zu reden, um auf dich zu hören. Wir danken dir, Jesus, Sohn Gottes, dass du das für uns getan hast, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Jesus, Sohn Gottes, wir wollen es immer mehr lernen und wir wollen es lernen, auf dich zu schauen und begreifen, dass du auch uns ansiehst, aber nicht von oben herab, sondern weil du ja, dich uns mit deinen Blicken voller Erbarmen zuwenden willst und es auch tust. Wir wollen uns daran erinnern, dass du aus Liebe, was du aus Liebe zu uns Menschen alles getan hast. Ja, wir sind stark, weil du uns liebst. Und wir danken dir von ganzem Herzen, Vater im Himmel, dass du nicht nur uns liebst, die wir dich schon kennen, sondern auch die Menschen, die dich noch nicht kennen. Deswegen bitten wir dich auch immer wieder aufs Neue, dass du Erweckung schenkst, dass du Erweckung in uns selber schenkst und diese Erweckung sich ausbreitet in uns, in unserer Gemeinde und in den Städten und Dörfern, in denen wir leben. Ja, Jesus, wir bewundern deine Liebe, die du uns erwiesen hast, auch gerade deshalb, weil du am Kreuz für uns gestorben bist. Jesus, du bist der Herr aller Herren und König aller Könige. Wir beten dich an. Amen. Ja, ich hatte ja schon am Anfang der Predigt dazu ermutigt, jetzt nach der Predigt das Abendmahl zu feiern. Feiert es als Familie oder als Ehepaar oder eben auch alleine. Und dann denkt bitte alle daran, dass wir zwar jetzt räumlich voneinander getrennt sind, aber wir sind dennoch eine Einheit in Christus. In 1. Korinther 11, Vers 23 bis 26 steht: Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und ich möchte euch jetzt allen zusprechen, gerade auch dir zusprechen, der du jetzt alleine bist. Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Ja, Amen. Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Ja, Amen. Christi Leib für dich gebrochen, Christi Blut für dich geflossen. Amen. Und damit verabschiede ich mich jetzt für heute und wünsche euch Gottes Segen bei der Abendmahlfeier. Amen.